Backspin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love and Hate, dem Backspin-Podcast, in dem Tacheles geredet wird. Nicht dieser ganze andere Kram, wo über den neumodischen Kram geredet wird. Hier werden Fakten geschaffen, hier wird dafür gesorgt. Und hier werden vor allen Dingen Wahrheiten verteilt. Wir haben eben gerade hier in unserer Runde festgestellt, dass wahrscheinlich bei Microsoft im Office keine Äpfel zur Verfügung gestellt werden
sind.
Und andersrum, aber wahrscheinlich bei Apple die Gebäude keine Fenster haben. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Nico, Dan und Thorsten.
Thorsten?
Das muss einfach
jetzt
sein.
Ist es raus.
Boogie Down Bass, 12 Finger Dan und Nico Backspin bei Love and Hate. Wieder einmal die Reise und das kurz zur Erklärung für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder sich wundern, was die Leute jetzt hier quatschen. Ein bisschen links und rechts abseits von dem, was Hip-Hop Mainstream 2019 darstellt, suchen vor allen Dingen Bass, der mittlerweile ja voll federführend in der Themensuche ist, wie ich gerade rausgefunden habe.
Du nimmst dir das böse Wort wieder im Mund.
Ich bin gespannt. Journalistisch geht er dem Ganzen, Dankeschön für die Stellvorlage, journalistisch geht er das Ganze an und sorgt dafür, dass wir eine journalistische Grundlage für dieses Format haben, wie sonst nirgendwo bei Backspin. Wenigstens einer, der bei uns journalistisch arbeitet.
Nee, es ist halt nicht Journalism, es ist dann Boogielism sozusagen.
Das ist, du kannst es nennen, wie du willst, aber es ist Journalismus, was du machst. Du kannst es auch Thorstenism nennen und es ist trotzdem Journalismus. Was ist dein erstes Thema heute?
Mein erstes Thema habe ich eigentlich abgekupfert von Dan, der uns das schon geschickt hat.
Das ist übrigens auch Journalismus. Einfach mal abgucken. Weil
das ist Profi-Journalismus.
Das ist der Mainstream-Journalismus hoch 10. Nee, einfach Dan hat eigentlich das Thema auf dem Tisch. Das möchte ich ihm das gar nicht wegnehmen.
Okay, die Punkte gehen an Dan. Erzähl.
Ja, danke schön. Aber Bass hat das eh auch auf dem Schirm. Auf jeden Fall, ich lese euch das jetzt mal kurz vor. Marvin Gaye, Doppelpunkt. Sensation. Verschollenes Album You're the Man erscheint. Könnt ihr was damit anfangen?
Sagen wir so, wenn ich sowas höre, das ist ungefähr so wie, ey krass, Tupac bringt 2019 sein 18. Postum-Album raus.
Na, Marvin Gaye ist ja schon, also ist schon eine Soul-Legende, auch Tupac ja auch.
Ja, Tupac ist auch, es geht nicht um den Legendenstatus, es geht darum, dass Postum Dinge, die irgendwann wieder entstehen, ja an einem bestimmten Punkt nicht rausgekommen sind, weil sie nicht gut genug waren.
Aber Marvin Gaye, weiß ich nicht, ob sie nicht gut geworden, also die Gründe, warum es nicht released worden ist. Okay, da stecke ich nicht drin. Weiß nicht,
das glaube ich, kann man auch nicht so genau sagen. Oder was? Zumindest müssen wir auf die offizielle Info warten, warum das jetzt noch rauskommt. Aber auch dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass es der Wahrheit entspricht.
Genau.
Aber was ich interessant finde, ist, dass das Album von 1972 ist.
Und also
es sollte danach nach What's Going On erscheinen.
Ja, aber warum ist es nicht rausgekommen? Das ist die entscheidende, wichtige Frage.
Das ist die entscheidende Frage.
Weil es zu schlecht war und der Künstler es deshalb nicht draußen haben wollte.
Ja, aber das spielt erstmal keine Rolle. Wenn es ein geiles Album ist, dann ist es ein geiles Album. Hätte natürlich auch 72 erscheinen können, aber es ist jetzt für mich jetzt kein Problem. Ich finde es sogar eigentlich geil, weil so hat man noch etwas, auf das man sich geil freuen kann.
Ich glaube auch. Es ist vielleicht so, als wenn irgendwo ein fettes altes Gemälde entdeckt wurde, es restauriert ist und dann hängt es im Louvre aus. Ich wollte gar keine französischen Wörter in meinen Mund.
Dabei habe ich aber die gleiche Hoffnung oder die Masse da draußen wahrscheinlich, wenn Tupac heute noch wieder ein Album rausbringt. Das sind die verschollenen Dinger, die man unbedingt haben will, weil man sich sehr darüber freut. Ich bleibe aber dabei, dass sowas vom Zeitfaktor her den Spirit verlieren kann, wenn es dann also in diesem Fall ja 40 Jahre, 45 Jahre später
kommt. Ist ja Nerd-Shit quasi und ich glaube schon, dass da Leute schon, also die in dieses Genre wirklich lieben und leben und wirklich am Plattendicken sind und diesen Soul von damals so echt drauf abfahren, dass sie wirklich jetzt mit schweißigen Fingern und Zitterfingern und echt drauf warten und hoffen.
So wie ihr beide
und hoffen,
quasi.
Also eigentlich, dass ich hoffe, dass wir alle darauf hoffen, dass das Album wirklich klingt wie 72 und nicht, dass irgendein Mastering-Ingenieur oder so dachte, komm, ich muss das aber so ein bisschen glatt biegen und schön glänzen lassen.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich denke nicht. Ich denke, das wird einfach nach 72 klingen. Also es wird schon, ziemlich cool sein. Es soll Ende März, am 29. März erscheinen und sie haben es aufgrund seines 80. Geburtstages, wenn er denn noch leben würde, haben sich dann jetzt entschieden, das doch raufzuhauen. Also so offiziell aufgrund seines Geburtstages ist es jetzt da. Aber warum es immer noch in der Schublade bisher steckte, das weiß man nicht.
Ja, ein Song, der da drauf ist, gab es mal auf irgendeinem Soundtrack oder
aber
der ist aber schon 1990 rausgekommen.
Schreien euch da nicht aber trotzdem Sachen an, wie kommen zum 80. Geburtstag, bringen wir ein noch nicht veröffentlichtes Album raus.
Ja, aber Marvin Gaye hat schon so einen Stellenwert und so eine Legacy, wo man sagt, das ist eher die Freude, ist eher da größer als alles andere, glaube ich.
Das war beim ersten Postum-Tupac-Album auch noch der Fall.
Ja, wir müssen auf jeden Fall abwarten, was da noch
abwarten. Und wir sprechen dann nochmal drüber, aber es ist ja auch so. so, auch so kribbeln dann die Finger, will man davon samplen oder man, wenn das ist ja eigentlich was Altes, wo auch sagen so, Marvin Gaye hat schon gute Samples geliefert.
Und da liegt nämlich der eigentliche Hund begraben an der ganzen Veranstaltung, so, weil ihr beide schon so ganz feuchte Finger kriegt, weil ihr da irgendwas auseinanderfrickeln wollt.
Ja, aber dann, wir wissen ja aber auch, okay, dann ist es so die Information ist so kanalisiert und ist nichts Unbekanntes und natürlich läuft man Gefahr, dass jetzt alle Sample-Beatmaker-Typen alle das gleiche Album mal zerpflücken.
Ja, aber ich würde den Marvin Gaye niemals samplen. Also die Familie von denen hat ja schon eigentlich alle kreuz und quer einmal gebumst, muss man sagen. So durch
mich
die
noch
ganze
nicht.
Aber okay, das heißt, ja, freut euch hiermit schon offiziell auf das nächste Soul Brother Release mit Beats von Boogie Down Bass ausschließlich gesampelt.
Aus dem Knast.
Marvin Game 2019 Release Album.
Aber auch nur, wenn das ganz kleine Fitzel-Samples sind zwischendurch, so dass Bass das unrecognizable macht.
Nee, richtig so, richtig so schön.
Ja, Puff Daddy-mäßig.
Richtig so schön.
Loops, meinst du?
30 Sekunden finden. So.
Da kriegen die Handschellen jetzt schon, Alter, bei dem Gedanken. Auf
aber,
jeden Fall.
Aber das Shit ist real.
Noch kurze Info am Rande. 17 Songs wird das Album beinhalten. Und der Titeltrack, You're the Man, den gibt es schon, ich glaube, 1990 auf Motown, auf einer 7-Inch, 12-Inch erschienen. Und die anderen Songs muss man warten. Das sind auf jeden Fall Solo-Songs von ihm. Keine in Anführungsstrichen Feature-Songs oder keine von irgendwelchen Soundtracks oder sowas. Also alles
wirklich
Solo-Songs.
Exclusive.
Exclusive, genau.
Auf jeden Fall ist das ein Thema, was auf jeden Fall den dicken Love-Daumen nach oben von uns bekommt.
Ja, aber das ist, da muss ich gleich ein bisschen dagegen halten, Jungs, weil bei allem anderen ihr sonst immer so drauf habt, ist das hier schon ganz, ganz unreflektierte Jubel-Arien auf etwas, von dem
man einfach sagt. Das muss man unter die Leute bringen. Marvin,
ich
finde
es gut, dass du dagegen haust gerade, aber das macht Love and Hate aus.
Ja, das ist mir zu viel.
Zu weich.
Da steht Marvin Gaye drauf, das muss geil sein. Und ich weiß jetzt schon, dass ihr enttäuscht sein werdet. Und ihr werdet es nicht zugeben und mir dann erzählen, wie geil es in Wirklichkeit
ja,
ist.
Das ist
real und dann kommt ihr mir wieder mit irgendwas, ja, ist ja nicht Migos oder was.
Aber es ist aber geil, weil es von 72 ist. Das sind die Originalaufnahmen. Wenn jetzt ein Album von 1995, okay, solange war ich nicht am Leben, aber
du meinst,
wenn
das
aus der älteren Generation wäre, dann hätte ich jetzt
safe,
nicht so gefeiert.
Es wird safe remastered sein, es wird nach 2019.
Du meinst,
featuring 21 Savage auf einem extra Song.
Ich muss dann wieder so in die Neuzeit denken, wo du jetzt wieder sagst, wir pauschalisieren das, es kann nur geil sein, so wie alle gesagt haben, das Dender-Album kann nur geil sein und eigentlich ist es für mich auch eine Enttäuschung pur, genau wie das KKS-Album jetzt irgendwie auch.
KKS? KKS, heute voll auf den Anglizismen. KKS, King
Cruise. Nee, das erste K kann man ruhig weglassen, aber ja, da gibt es ja auch schon einige negative Stimmen, aber das vielleicht ein andermal.
Guck mal, da ist er wieder. Guck mal, jetzt merkst du, aber das ist auch immer so, weil ich Marvin Gaye quasi ein bisschen
eingeschossen
habe. Geht sofort so.
Aber ich bin voll bei Bass, weil er hat ja auch recht. Ich meine, wenn 2019 ein Album erscheint von einem Künstler, dann muss man natürlich schon sagen, dass das nach 2019 klingen wird. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber wenn du irgendwelche verschollenen Aufnahmen von 72 hast, wenn sie denn verschollen sind, man weiß es ja alles.
Aber
da
muss man wieder eine Lanze für Stendemann-Album brechen, das definitiv nicht nach, also das klingt nicht wie etwas, was unbedingt dem 2019 Zeitgeist hinterherrennen will, sondern es klingt schon nach einem guten alten Stendemann-Album. Oh. Im neuen Soundgewand.
Mit seinen Lyrics vielleicht oder wie.
Ja, genau, das meine ich doch.
Aber nicht von der Musik her.
Von der Musik her ist es was ganz anderes. Nee,
genau, von da an ist es zeitgemäß.
Da treffen sich zwei Welten schon.
Genau.
So.
Ja. Und gut miteinander verbunden. Mal gucken, wie das Marvin Gaye macht. Was hören wir denn? Darf ich mal einen wünschen?
Nee, ne? 21 Savage hast du gerade erwähnt.
Ja, genau.
Wollen wir den spielen?
Ja,
ich habe so ein Marvin Gaye Mashup.
21?
Wollt ihr spielen?
Nee, ich hätte gern die Immigration-Version von 21 Savage.
Nee, wir machen jetzt ein richtig schönes.
Nein, ich mache jetzt mal was live DJ.
Ja, mach mal. Sag mal, warum du ein D und J vom Namen hast. Hier bei Love and Hate, Nico, Dan und Bass.
Wenn ihr es erkennt im Nachhinein, dann kriegt ihr einen Keks von uns.
Den esse ich vorher auch.
Den nehmen wir uns so.
Okay, bis gleich. Backspin. Da sind wir wieder. Love and Hate. Nico, Dan und Bass.
Yes.
Genau.
Das war gerade Marvin Gaye.
Und
Got My Music auf Eric Sermons Instrumental Music.
Ja.
Im Live-Mix. A Cappella Marvin, Instrumental Eric Sermon. Habt ihr es erkannt?
Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst den Keks.
So. Dankeschön.
Sehr gut, er kriegt den Keks. Und wir reden, weil du gerade schon bewiesen hast, dass du ein DJ bist, über DJs, oder?
Ja, da haben wir ein spannendes Thema oder für uns.
Freue mich schon
Thema.
Sehr drauf gerade.
Da
so,
freust
muss ich
du
sagen.
Dich sehr drauf. Ja, in den Weiten des Internets. Nostalgia King ist eine Seite, die sich auch mit viel Musik und DJing und sowas beschäftigt. Da gab es Anfang Januar, einen Artikel von Scheme Richards, Rocksteady Crew Member. Und zwar mit dem Titel Everyone's a DJ, Just Not the Same Types of DJ. Wo er erstmal klar zum Ausdruck bringt, ja, jeder kann DJ sein und jeder kann sich so als DJ darstellen, aber es gibt halt noch andere Facetten des DJs oder der DJ ist nicht einfach nur ein Celebrity, der nichts kann oder viele, er sagt, dass viele stehen, die im Vordergrund stehen oder in der Öffentlichkeit stehen, sind halt, werden auch, die sich als DJs betiteln, so wie Celebrities, die irgendwie nur die Arme hochwerfen und irgendwo eine Playlist läuft, genauso wie abgehalfterte Rapper, die mit ihren Rap-Skills nichts mehr werden und über die Jahre dann zum DJ mutieren, aber auch irgendwie nicht so wirklich das DJing erlernt haben oder die Sachen, die so ein DJ eigentlich ausmachen, berücksichtigen oder berücksichtigen sollte. War ganz spannend.
You have your celebrity no skills DJ.
Ist auch witzig, dass er sagt so, ja, es gibt Radio-DJs, es gibt halt den Celebrity-DJ, es gibt den alten Rapper-DJ.
Celebrity no skills DJ ist dabei sehr wichtig.
Ja, das ist schon direkt am Anfang genau. So zwei wichtige DJs, also für den Mainstream-DJ zwei wichtige Parteien sozusagen. Aber er hat das, er bringt das für sich so ein bisschen auf den Punkt, wo er sagt, was der DJ eigentlich oder wofür der DJ eigentlich auch mal da war oder was er so vertreten sollte und dass er auch in so einer Pflicht steht. Also er schreibt ja hier so, dass der DJ steht so in einer Pflicht, wo er Make and Break Records, wo man sagt, entweder schiebt der DJ eine Platte an, weil er in so einem Resident, wenn man das von früher kennt, die DJs, die jetzt nicht unbedingt austauschbar waren, sondern so ein DJ, der jahrelang, teilweise ja sogar fast Jahrzehnte in einem Club als Resident waren, da wurden die Hits gemacht. So, ne? Da wurden Platten aufgelegt, Woche für Woche und Tag für Tag, zwei, dreimal am Wochenende hoch und runter. Entweder hat der DJ die ignoriert, weil die doch nicht geil waren, obwohl die Plattenindustrie die gepusht haben. Aber das, was der DJ gepusht hat in der Disco, das wurde ja auch in den frühen Jahren, 70er in der Disco-Zeit, 80er Jahren, das wurde dann ja auch zum Hit. Oder der DJ hat es einfach fallen lassen und es wurde dann eben kein Hit. Und dass da, oder einen guten Mix finden zwischen, er sagt aber, jeder kann so ein Celebrity-DJ, wenn du einfach nur nach der Strömung gehst, was der Trend hergibt, hat er ganz gut ausgedrückt, was der Trend hergibt, macht das keinen Unterschied, ob da so ein iPod oder so eine Spotify-Playlist läuft oder der DJ, der einfach nur trendmäßig sein Set spielt, abfeuert, weil er nicht auf die Crowd eingeht, nicht auf den Abend eingeht, nicht auf den Club eingeht. Und das steht der DJ eigentlich, dass der DJ sollte, oder die Urform des DJs, das ist genau das, was den DJ ausmacht. Dass er guckt, was ist für Crowd, wie geht die Crowd ab, auch das Verhältnis, was sind das für Typen, was ist der Club, was ist gerade Trend oder was ist gerade unter dem Radar. Der DJ ist ja auch dafür da, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Remixe zu spielen, unbekannte Sachen zu pushen, die cool sind. Machen die DJs bis heute immer Sachen zu pushen, die so zu verstecken in so ein Classic zu spielen, so ein Mega-Hit zu spielen, die Leute gehen voll ab und in dieser Wellenbewegung, wo die Leute im Club abgehen, spielt er dann irgendwie unbekannte Songs, um die dann auch nach oben schwappen zu lassen, damit die Leute auch mal schnallen, ey, es gibt nicht immer nur diesen Mainstream-Kram, sondern auch diesen, feiert mal diesen unbekannten Kram, da muss der DJ auch so ein bisschen gucken, dass er dann da eine gute Mischung findet.
Ja, es ist immer so eine langer Monolog. So
schmaler, ich wollte schon mal eingreifen, aber
ja, ich habe zu schnell geredet.
Ich habe auch eben gerade schnell eine Platte gesucht.
Anekdote wollte ich gleich erzählen. Sag du deinem, weil das ist ja geil. Du hättest, jetzt gehe ich kurz rein, Entschuldigung.
Ja, mach mal, kein Problem.
Aber du erzählst deinen Monolog über den Artikel und nimmst ihn so ein bisschen auseinander, was auch sehr gut war, wo ich fünfmal schon reingrätschen wollte. Zeitgleich, ja, ich habe gedacht, ich lasse dich mal reden. Zeitgleich sehe ich Dan hier durch sein Zimmer rennen und am Plattenregal graben. Also besser hätte die Zähne nicht malen können. Und macht seine DJ-Arbeit, weil er gerade gedacht hat, okay, gerade die Crowd, braucht jetzt gleich einen anderen Song, deswegen gehe ich kurz rein. Ich werfe alles über den Haufen, ich stelle die Setlist um, wir machen jetzt nicht den Song, den Bass aufgeschrieben hat, ich suche mir einen raus. Und ja, dann bist du 100% DJ und dann ist er genau der hier seine Lobhudeleien von diesem Artikel kriegen sollte. So.
Weil witzigerweise habe ich dann so geredet und bin ja gar nicht so sattelfest, so wie Nico, der jahrelang schon seine Erfahrung hat. Und ich dachte, wann greift er mal ein, wann sagt er mal was? Ich komm gleich durcheinander, weißt du, so. Scheiße, jetzt sauge ich mir dann nochmal was raus.
Das macht's noch besser, ganz ehrlich. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, der redet.
Oh, super, das zeigt, was für ein Profi-Journalist er inzwischen ist.
Oder nicht? Genau das.
Ich glaube, ich gehe nach Hause.
Oh, der einzige kurz, Journalist im Raum hier.
Nur, was wolltest du sagen? Nur kurz zwei Punkte. Man muss ja auch ein bisschen leider die DJs in Schutz nehmen, die heutzutage auflegen. die sind ja auch ein bisschen, die sind auch ein bisschen die Hände gebunden, die ganzen Veranstalter. Die wollen natürlich, dass der Laden voll bleibt, dass natürlich die Hits gespielt werden. Da ist nicht immer viel Platz für Independent, für Underground. Ich merke das ja selber, wenn ich in so einem Club spiele, dann baue ich natürlich für mich, eigentlich eher nur für mich auch mal so ein paar Classics ein, dass ich auch selber mal die Mucke feier, die ich da spiele, weil oft ist es so, dass du halt auch für die Leute das spielst.
Hat Scheme ja auch geschrieben, so. Er sagt ja auch so, es ist nicht jeder Club bietet dir oder entweder hast du nicht die Legacy oder hast du nicht den Namen, dass du auf eine open-minded Audience stößt, so, ne? Also der Arm, dass sie sagen, genau. Die wollen halt, der Club will vielleicht eine bestimmte Richtung oder weiß, nur mit der Musik bleibt der Laden voll, und du musst einfach so den Hörer oder den Clubgänger bedienen. Das ist natürlich nicht, ist immer so eine Gratwanderung, wo du selber du hast eine Idee mitgebracht in den Club. Und dann,
ich mach's ja meistens so, dass ich im Warm-up oder im Cooldown halt so ein paar Classics spiele, die ich halt, ne, wo ich weiß, jetzt ist der Zenit des Abends überschritten und jetzt kann man mal auch mal wirklich andere Songs spielen, wo man nicht unbedingt die Leute zum Tanzen animieren muss. Aber natürlich, eigentlich sollte es so sein, wie Basis natürlich sagt, dass man natürlich auch den Underground oder die unbekannten Sachen oder wo die Leute sagen, zu dir ans Pult kommen und sagen, ey, was ist das für ein geiler Song, den habe ich noch nie gehört. Das müsste eigentlich viel öfter am Abend passieren.
Ja, ist ja auch, ist klar, es gibt immer Clubs oder so, gerade wenn so gerade Boom-Bap-Clubs in Back in the Days oder so, dass die Leute sagen, ey, das Ding kenne ich ja noch gar nicht, genau. Und so, kannst du mir sagen. Ist auch immer nervig, als DJ merkt man ja auch oftmals so, oh, nö, oder das ist so ein Geheimnis, der DJ macht ein Geheimnis drauf, so nein, meine Songs kriegst du nicht, aber ich finde es cool, wenn jemand fragt, genau, nach was er fragt, irgendwie den Song kannte ich gar nicht, war das die und die Band, fand ich voll cool, so, habe ich schon bei vielen Bands oder in vielen mal Auflegen gehabt, also gerade, wo man die erkennen müsste, wenn so Blumentopf gerne mal, unsere Deutschrap-Party sind, die Leute kommen an, so, ey, war das Blumentopf, kannte ich gar nicht und so, wie heißt der Song, das ist immer ganz cool, wenn man dann auch mal nicht immer diese Mega-Hits von irgendwelchen Bands spielt und dann versucht, was einzustreuen.
Und die andere Sache, die ich hatte, dieses Thema ist eigentlich gar nicht so neu mit hier, jeder ist ein DJ und jeder, der einen Laptop hat und so. Das war auch schon zu Zeiten, als die Leute sich auf CDs ihre Songs gebrannt haben. Ich habe viele Leute gekannt, die sind halt mit CDs in die Clubs gegangen, weil Platten kaufen einfach viel zu teuer waren. Die haben sich die CDs MP3s runtergeladen von Napster und Co., wie das früher hieß, hier Lemon File Sharing, keine Ahnung. Und dann haben sie da ihr Set mit aufgelegt und das funktionierte ja auch. Ne? Das war ja dann auch die Technik war ja dann so weit, dass du auch mit CDs mixen konntest. Insofern ist das gleiche Problem, nur halt auf 2019 umgemünzt, wo das mittlerweile ja noch einfacher ist, an Musik zu kommen. Du musst ja nicht mehr CDs brennen. Du brauchst ja, eigentlich brauchst du ja gar nichts mehr. Du brauchst nur einen Laptop.
Und ich meine,
oder ein iPad oder ein iPhone. So,
jetzt ist Nico dran.
Nico, jetzt du. So, ich habe alles gesagt. Ah, nee, warte mal, warum ich die Platte rausgeholt habe. Wir haben ein Feature mit Scheme Richards auf unserer ersten Soul Brother Scheibe, Collector's Item. Und den Song habe ich noch nicht als MP3 auf meinem Laptop. Wir sind schon beim Laptop. Ich bin auch ein Laptop-DJ geworden.
Du bist auch aber, so ein Laptop, so ein
Celebrity-Skill-Laptop-DJ. Den nächsten Song, den ich spiele, der kommt direkt vom Vinyl und dann switche ich wieder zurück zum Laptop. Pass mal auf.
Und ich glaube, und das ist so ein bisschen das, wo man dem Ganzen so ein kleines bisschen Zahn ziehen muss. Ich könnte jetzt auch einen langen Monolog darüber halten. Ich habe da lange drüber nachgedacht, über das, was du erzählt hast, eure Meinung dazu. Und jetzt seht das ja auch schon ganz differenziert, dass es sich verändert hat, die Position. Ich sehe das halt fast noch ein kleines bisschen krasser und sehe den tatsächlichen Wert eines DJs mittlerweile an einer ganz anderen Stelle in so einem Set an so einem Abend, als in der Position von, der bringt Songs, die man nicht kennt oder er hat seine geheime Liste oder was auch immer. Oder er bestimmt einen gewissen Geschmack und sorgt damit für das Crowdmoving und so. Das ist vorbei.
Der Wert des DJs ist auf jeden Fall gemindert worden.
So. Ja, Punkt. Jetzt lass mich mal. Nee, ich will das auf den Punkt bringen, weil er ist bis auf ein Minimum reduziert, weil durch Streaming, allein schon Streaming dafür sorgt, dass im Prinzip jeder alles kennt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du in den Club kommst, das habt ihr ja seinem eigenen Leib gemerkt. Selbst wenn es um einen Künstler geht, den ihr mögt, kann es sein, dass der Fan da draußen trotzdem mehr von dem kennt als ihr, weil der halt so deep an dem Künstler dran sein kann heute. Und das sorgt dafür, dass dieser ganze klassische 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre DJ-Effekt nicht mehr funktioniert. Aber es gibt eine Sache, die unterscheidet, und das ist dann auch in dieser Liste wunderbar dann noch ganz am Anfang aufgeführt, dieses DJ-Sein.
Skills.
Also die tatsächlichen Skills. So. Wenn du nämlich jetzt loslegst dann und du nimmst dir zwei Songs und nimmst das Original von Marvin Gaye und dann mixst du es auf den Beat von Eric Sermon und dann gehst du nochmal zurück und dann flippst du nochmal und dann gehst du nochmal und dann gehst du in den nächsten Song rein und die Übergänge, das sind die tatsächlichen Punkte, wo der DJ heute in meinen Augen einen richtigen Wert hat. Und das ist das, was aber fast ein kleines bisschen untergeht. Denn dank Syncbotten und so ist es ein kleines bisschen einfacher. Trotzdem ist alleine diese Art und Weise, wie du den Sound an die Leute bringst. Selbst wenn es der Song ist, den jeder hören würde. Ich finde, das beweist du schon recht oft. Wir waren auch mal gemeinsam auf irgendwelchen R&B-Partys, wo du in Hamburg in irgendwelchen Clubs aufgelegt hast, wo du trotzdem die gleichen 30 Songs gespielt hast, die jeder hören wollte. Und ich bin trotzdem durchgedreht, obwohl ich die alle schon 100 Mal kenne, weil einfach die Art und Weise, wie du sie präsentiert hast, das besonders machen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Gut, was man heute nach oben bringen muss. Nicht, dass es darum geht, du sorgst dafür, dass die Crowd moved, weil du entscheidest, welchen Sound wir jetzt heute Abend spielen. Sondern es kann sein, es sind halt die 50 Songs, die man spielt, aber du sorgst dafür, dass sie einfach anders klingen.
Das ist ja auch die
verpackt halt.
Das ist ja auch die Essenz eigentlich aus diesem ganzen Artikel, weil wenn man den ersten Satz liest, also er disst ja diese No-Skill-DJs vom Allerfeinsten und dass diese Klischees einfach stimmen und dass diese Pflicht, die der DJ über die Jahre eigentlich hat oder das, was dem DJ ausmacht, muss ich ja nicht wiederholen, dass das einfach verloren geht und dass die Wertschätzung einfach da fehlt. Vielleicht aber auch, weil der DJ auch, wenn man jetzt aus diesem Hip-Hop-Genre kommt, ja auch immer mehr in den Hintergrund rückt oder wirklich fast schon in vielen Bereichen in Vergessenheit gerät.
Und das ist doch das Eigentliche, was es so ein bisschen schade macht, muss ich wirklich sagen, weil gerade wir in diesem Podcast ja auch oft darüber reden, um Dinge, wo wir links und rechts dann dafür sorgen wollen, dass Themen ein bisschen Schein bekommen, ein bisschen Wertschätzung auf bestimmte Dinge kommt und gerade der DJ ist, was das Grundkulturelle angeht und dann ist ja Musik trotzdem immer noch die treibende Kraft aus Hip-Hop, um damit es in der ganzen Welt wahrgenommen wird, der geht gerade krass verloren. So. Und der Wert von all dem, das ist schon ein bisschen schade.
Ja, lass uns...
Hören wir Tony Touch?
Nee, Bass hat sich was von Grandmaster Flash
gewünscht. Altes, was aus den 80ern.
Wenn Bass sich was wünscht, ist das halt immer 80er. Meistens.
Oft.
Das, nein,
aber ich dachte, du
spielst was ganz anderes, ne?
Ich spiele auch was aus den 80ern. Ein DJ aus den 80ern und 70ern ja auch. Rocksteady Crew DJ. DJ Scheme Richards, über den es hier gerade geht. Um den es hier gerade geht. Der hat nämlich ein Skit auf unserem ersten Album, wie schon erwähnt, Soul Brother Collectors Item. Produziert von B-Bass, der Beat. Und da wollte ich euch das nochmal um die Ohren hauen.
Und dann mein Wunsch.
Und dann dein Wunsch hinterher.
Oh, das gibt eine Menge Musik jetzt. Ich freue mich auf
Flash. Girls Love the Way He Spins.
Genau, aber der Skit ist eh nicht so lange, also.
Geil. Lass loslegen. Love and Hate.
Auf geht's.
Liebe für die DJs da draußen. Schickt mir Mixtapes übrigens. Schickt mir Mixtapes. Ich mag das. Schickt mir Mixtapes. Schickt mir nicht einzelne Songs, Jungs. Schickt mir Mixtapes. Ich will nicht Songs hören. DJs, schickt mir Mixtapes.
Tust du die alle?
Ja. Ich liebe Mixtapes. Ganz ehrlich.
Du bist
ehrlich,
auch oft auf Reisen, dass Mixtapes. Du eigentlich Zeit haben könntest, zu hören.
Ja, ich will Mixtapes hören. Also, Love and Hate, Backspin. Nico, Dan und Bass. Bis gleich. Backspin. Geht schon wieder weiter, ne?
Love and Hate. Ja, die Zeit rennt.
Die Zeit rennt. Nico, Dan und Bass. Wir reden über die Themen, die links und rechts vom Mainstream wichtig sind und die dafür sorgen, dass Boogie Down Bass hier mal auf den Tisch haut. Und jetzt bin ich gespannt, was er als nächstes mitgebracht
aber
hat.
Aber irgendwie jetzt bewegen wir uns mal doch in der Mainstreaming Mitte.
In
der Hoffnung, dass es sich vielleicht doch ein bisschen links und rechts bewegt irgendwann da. Ich sag nur eins, rote Haare und Gesichtstattoos kehren zurück auf die Rap-Bildfläche. Ja, Yo MTV Raps kehrt zurück. Hat schon jeder Podcast und jedes Format hat schon die letzten 2-3 Wochen drüber gesprochen. Also klinken wir uns da ein.
Ich meine, man kann es ja dann doch ein bisschen beschreiben von unserer oder vor allen Dingen erstmal eurer Warte aus, weil ihr seid ja wirklich im Gegensatz zu vielen anderen, die darüber gesprochen haben, damit aufgewachsen. Könnt ihr euch noch an die ersten UMTV-Raps-Erinnerungen von euch erinnern?
Auf jeden Fall. Früher lief das jeden Tag bei MTV. Also so, dass das, was ich mitgekriegt habe. Jeden Tag um 16 Uhr.
Ja. War auf jeden Fall eine Institution, so, wo man sagt, und man konnte damals sehr viel... Ich meine, man hatte schon sehr viele Hip-Hop-Kanäle, wo man Informationen gesammelt hat. Aber wenn man ja musikalisch rapmäßig behaftet war mit dem ganzen Boom-Bap Golden Era-Kram und Bock drauf hatte, dann konnte man durch die ganzen Interviewpartner und einfach Studiogäste extrem viel Hip-Hop aufsaugen.
Nico verteilt Schläge hier gerade in der Luft.
Ich bereite mich gerade vor auf den Schwinger, den ich gleich verteile. Was hältst du denn von dem Setup?
Also das erste Mal war ich so ein bisschen, rollten meine Augen, als ich die zukünftigen Moderatoren für Yo MTV Raps Deutschland, als die sozusagen auf dir
verkündet wurde.
Das Wort fehlte
und
mir.
Und dann hast du sofort angefangen auf Instagram, nee, auf Facebook oder irgendwo gleich einen Kommentar.
Nee, da haben ja schon andere schreiben. Gehatet, alles so.
Und dann
so.
Hast du, was hast du gesagt? Sowas, ja, was hast du gesagt? Du hast es formuliert mit.
Habe ich was gesagt? Habe ich was geschrieben?
Ja, ja, ja. Das muss ich suchen. Ja,
weiß ich nicht mehr, was ich so mit hohen Adrenalinpegel schreibe.
Das muss ich nochmal raussuchen. Da war irgendwas von noch ein weiteres Format für Mainstream.
Ach ja, das ist so mein Standardspruch. Für die Mainstream-Pop-Rap-Kultur höre.
Ja,
oder so.
Genau. Und weißt du, was das Erste war, was ich mich da gefragt habe?
Genau dafür hast du dann gedacht.
Nee. Und was war dann Yo MTV Raps in den 90ern?
Das war genau da war auch dasselbe. Boom Bap Golden Era hatte auch einen Mainstream-Faktor, aber das ist so wie so ein anderes Thema, was wir noch haben.
Yeah.
Wo ich glaube, soll ich direkt auf meinen Punkt kommen?
Willst du den von dem nächsten Thema schon vorwegnehmen? Bleib mal bei UMT.
Ja, das ist ein ähnlicher Punkt eigentlich. Ich versuche das. Dan, sag du mal was, ich muss mal kurz überlegen.
Sag mal hallo, Test 1, 2.
Was ist denn los?
Irgendwie haben wir nichts zu sagen.
Ich warte jetzt auf
euren
Clash.
Nee, da gibt's keinen Clash. Ich hab da gar keinen großen Clash, den ich jetzt da drin sehe. Ich habe mich nur gefragt, ey, warum, die Verurteilung auf der Ebene von UMTV Raps 2019 kann ich ja sogar nachvollziehen. Habe mir dann aber gedacht, ja, aber eigentlich war das früher nichts anderes.
Ja, aber pass auf, ich muss da irgendwie einen Faden, ich muss den roten Faden
wieder aufsammeln. Ja, pass mal auf, ich helfe dir, wir machen es ganz anders. Wir machen das hier kurz, denn es gibt von mir noch eine Situation dazu, dass ich mir schon gedacht habe, okay, dieses Format hat natürlich auch für mich eine große Geschichte und hat viel geprägt von dem, wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe aus den USA. Ich habe 100 Tapes damit hin und her geschnibbelt, Videokassetten bla kopiert, bla 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 bla. Also, und dann ist es natürlich, gerade aus einer Generation, in der ich stecke, es wäre mir eine Herzensangelegenheit gewesen, Yo MTV Raps in Deutschland zu moderieren. So, Fakt. Es machen Boogie und Palina und bei Palina kann ich vordergründig auch hundertprozentig verstehen, wenn es ein Hip-Hop-Hip-Hop-Format sein soll oder was es früher war, warum man sie auswählt, weil es selbst journalistisch aus Hip-Hop-Sicht andere Moderatoren gegeben hätte, die man da einsetzen hätte können. Boogie an sich ist natürlich, der ist Hip-Hop pur und der ist ein Charakter pur. Die Positionierung kann ich voll nachvollziehen. Ich bin aber bei all dem dann auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich warte mal ab, was kommt. Und ich befürchte halt auch einfach, dass es am Ende vielleicht ein kleines bisschen von dem Zauber, den ich früher aus meiner Erinnerung habe, heute nicht mehr so haben kann. Weil am Ende auch das Spektrum an Künstlern, die da aufschlagen werden, einfach
ein anderes ist. Das ist ja auch das, genau. Das ist auch so mein erster Gedanke. Also wie es represented wird, fängt ja bei den Moderatoren an, wo man, klar, Boogie hat nur ein bisschen anderen Background noch mehr als Palina, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Guck mal, Palina. Habe ich doch schon richtig gesagt.
Sehr schön, dass du auch nicht mal genau weißt, wie sie heißt. Finde ich stark.
Machen Profi-Journalisten halt aus.
Man hat ja gleich irgendwie so eine Vorverurteilung und denkt in so eine mainstreamige Richtung.
Ja.
Und wenn du sagst, in den 90ern, UMT Raps ging ja auch in eine mainstreamige, kommerzige Richtung. Ich glaube schon, dass...
Dann reden wir gleich darüber.
Aber durch die Gäste, die bei UMTV Raps waren und da auch sehr viel Independent-Zeugs zu Gast war und nicht nur...
Da geht's schon los.
Aber kannst du dich dran erinnern, was ich noch geschrieben habe auf Facebook? Ich lasse mich überraschen.
Endlich clasht ihr euch.
Nee, jetzt geht's nämlich los. Und wir machen das jetzt wirklich so. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Zeit wir noch auf der Uhr haben. Oh, klar, wir haben noch über 20 Minuten. Wir gehen jetzt raus. Welchen Song würdest du bei UMTV Rap spielen wollen?
Jetzt für das Thema?
Ja, für UMTV
Rap. Backup of Me von Ed Lover und Dr. Dre, den alten Moderatoren
featuring
von
Team Money. Den
vergisst
man immer. Featuring Team Money. Nicht
vergessen. Den hören wir uns an. Hier, bei Love and Hate mit... Nico, Dan und Bass.
Genau, wer waren wir nochmal?
Ja, genau. Und ich habe überlegt, dass es eigentlich doof ist, dass ich mich jemand zuerst nenne. Vom Wordflow ist es aber so schön. Bass, Dan und Nico. Nico, Dan und Bass.
Dein Ego.
Ist das Dan, Nico, Bass.
Ja, Dan, Bass, Ego. Nico. Hier könntest du auch UMT Raps moderieren. Ja, ja.
Ja, genau. Weißt
du? Aber
ja.
Wir werden deine Sidekicks Sau, dann.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein Clash. Aber wie dem auch immer sei. Also, wir machen jetzt diesen Song. Wir machen kurz eine Pause und dann geht's los. Denn es gibt ein schönes Thema, über das wir uns gleich wirklich die Köpfe heiß reden können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Mal gucken, ob wir es machen. Ich weiß es noch nicht. Bis gleich. Love and Hate. Backspin. Sind wir schon wieder durch?
Ja, das ging schnell, ne?
Das geht schnell.
Hab eine kleine editierte Version von mir.
Ah, finde ich gut. Sehr schön. Love and Hate. Ich bleib dabei. Nico, Dan und Bass. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr noch da seid. Und ich würde sagen, jetzt, wenn ihr die Chance habt, holt euch ein Kaltgetränk. Die Sekunden geben wir euch vielleicht ein paar Chips.
Ich setze mich gleich auf jeden Fall erstmal hin, weil ich bin sehr gespannt, was
ihr da sagt. Nein, Dan, ich brauch doch deine Hilfe, weißt du?
Okay.
Das wird jetzt wird's heiß. Also weil, und das ist das Schöne an dem Thema, also und ich muss überlegen, wie ich es noch im Kopf habe, ob ich auch noch richtig in der These stecke, aber es ist eine Steilvorlage, um sich mit euch anzulegen.
Aber das Thema, ob wir da so ein paar Stichpunkte, das Thema, was kommt, rausnehmen, das vielleicht falsch interpretieren. Aber über das, was wir reden können, da, ich glaube, da entwickelt sich so eine ganz eigene Dynamik.
Erzähl, Digga, erzähl. Was für ein Thema hast du mitgefangen?
Ich als Journalist der Neuzeit.
Zugegeben.
Ja, genau. Ich habe Audi, Freaks came out at night. Und jetzt coming out. Nein, ich dicke immer rum und gucke hier, bla. Und dann bin ich über ein Thema
das
gestoßen.
Das ist übrigens Recherche.
Recherche.
Jetzt lass den guten Mann nochmal. Wir haben nur noch 20 Minuten.
Ein älteres Thema. Die Seite DJ Boof. Ich weiß nicht, ich hoffe, der eine oder andere kennt diese Seite. Da gibt es aber auch immer schöne redaktionelle Inhalte. Auf jeden Fall.
Von deinen Kollegen.
Von meinen Nicht-Kollegen.
Ich höre jetzt auf.
Auf jeden Fall. Der Herschel Pandya, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Inder oder was auch immer. Pakistani.
Du redest dich auf Kopf und Kragen.
Ist mir egal. So, pass auf, ich lese das einmal vor.
Ja, sag mal, worum es geht jetzt.
East Coast Boom Bap was the trap music of the 90s.
Shots are fired.
Nee, pass auf, ist noch nicht fertig.
People das kann like, nur ein Hipster geschrieben haben.
People like to complain that all trap music sounds the same, but was Boom Bap really that much more diverse? Fragezeichen. Kann man?
Ach, ist das die Frage, die du jetzt schon im Raum bist?
Ja, muss man, weil das zu dem Titel gehört.
Aber was erzählt er denn noch dazu? Hast du
die Grobansicht ist halt, dass das durch diesen Hate, diesen 90s-Nerds, dieser Boom-Bap, die Boom-Bap-Freaks, die alten Hasen, schümpfen ja viel über die Trap-Musik, über diesen Autotune-Trap, 808, Sinti, Gedudel, dass sich irgendwie alles immer und immer und immer wieder gleich anhört und man kaum heraushört, was von welchem Künstler ist. Und dann, dass sich der Boom-Bap der 90er dem schon ziemlich ähnlich war, dass es da auch sehr, sehr viele Parallelen gab, wo der normale Hörer, der nicht in diesem Thema drin steckt, der nicht so nerdig jede Band auseinander kannte und alles hat, also der normale Mainstream-Hörer, würde ich mal sagen, für den auch Boom Bap immer gleich klang. Klar, ich kenne das auch aus den 90ern oder Anfang 2000er, wenn man mit normalen Menschen, die nicht so in dieser Hip-Hop-Szene oder Musik-Rap Boom-Bap-Szene behaftet war und dann irgendwo was lief auf irgendeiner Party, auch beim Auflegen. Daran kennt das auch, beim Auflegen. Und dann kommen irgendwelche Mädels, die eigentlich nur feiern wollen, und sagen, könnt ihr mal was anderes spielen? Das klingt alles gleich. So, das natürlich wird das so gesagt. Und Herschel Pandya oder wie auch immer das ausgesprochen wird, hat da eben auch eine Lanze mehr oder weniger, eine Lanze will ich nicht sagen, aber schon irgendwie eine Lanze gebrochen für die moderne Musik. Und eben da auch ein bisschen das verteidigt.
Ich finde total süß, dass du einen Artikel mitgebracht hast, der schon fast ein Jahr alt ist und der ironischerweise an meinem Geburtstag im letzten Jahr veröffentlicht wurde.
Und darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet.
Das ist total lustig, weil er dann ja schon vor einem Jahr, und ich frage mich fast, warum wir nicht auf den schon mal vorher zu sprechen gekommen sind, wenn er so lange da war.
Weil wir uns bei anderen Themen immer schon die Sendezeit... uns die Sendezeit ausgegangen ist.
Das heißt, er muss ja schon ungefähr seit anderthalb Jahren so auf seiner, oder seit einem Jahr, auf seiner Rechercheliste immer hochgeschoben werden.
Genau.
Nee,
also das ist ein langer Bericht und manchmal verhaddelt man sich da auch drei Seiten lang im Internet, ist für mich immer schon viel. Ich fand's ganz interessant,
es ist ja eine subjektive Meinung.
Ist immer eine subjektive Meinung.
Und die er da hat. Und ich finde, die These, die er aber aufwirft, ist auf jeden Fall diskutabel. Denn guck mal, wenn man mal ehrlich ist, dann ist ja schon das, was früher Hip-Hop groß gemacht hat, vor allem in den USA, wenn wir uns die Künstler angucken, eigentlich etwas, was sehr pop-affin gewesen ist. Es war ein bisschen rougher, aber du kannst mir nicht erzählen, dass, keine Ahnung, Method Man, Redman, Wu-Tang Clan, Jay-Z, wer auch immer, Nas, alle, die haben das nicht nur gemacht, weil sie für die Community und Hip-Hop und sondern das ist ziemlich schnell für die ein ziemliches Business geworden. Und das hat wiederum dazu geführt, dass dahinter hunderte verschiedene Künstler, das ist ja auch, warum Falk mal diesen schönen Namen Random Rap erfunden hat, für Sounds und Sachen, die aus dieser Zeit entstanden sind, die von außen betrachtet alle gleich klingen. Wenn man aber in dem Ding drin war, natürlich man differenzieren konnte und irgendwie einen Unterschied zwischen Das Effects und keine Ahnung und Group Home und Also Funky also Homo schon, Sapiens, was weiß ich, das ist jetzt also falsche falsche.
Ich denke Post, schon, dass es so zwei Seiten der Medaille. Also klar, wenn man nach, so in die 90er zurückblickt oder in diesen Boom-Bap-Sound zurückblickt, also, ne, die zwei Seiten der Medaille, klar, ich glaube, das verteufelt keiner, dass Boom-Bap auch oder der ganze Boom-Bap-Sound, ob es ein jazzig, funky, soulig war, das große Glück hatte, wie so andere Musiktrends, in dieser großen paar Jährchen in diesem Mainstream-Musikbusiness eine große Rolle gespielt hat. So hat natürlich auch dazu geführt, dass sehr viele Produzenten auch immer sich da immer wiederholt haben und sagst, okay, der macht damit richtig viel Asche, ich baue ähnliche Beats, macht damit richtige Asche und natürlich viele Leute sich haben inspirieren lassen von der Producer A, lässt sich von B inspirieren und der wieder drin, da dreht sich alles im Kreis und so klingt der Trap für mich, dass es sehr viel sich alles im Kreis dreht, so klingt aber auch heute, die Independent-Rap-Szene klingt heute ja auch ähnlich, also sehr, sehr jazzige weibige Sound im Independent Rap, im Deutschrap gerade, es klingt auch alles sehr gleich, wo ich kaum weiß, welcher Producer da jetzt sein Blueprint hinterlassen hat. Das ist auch sehr schwierig rauszuhören. Aber auch wenn ich jetzt meinem Boom-Bap im Rücken falle, er hat das ja in seinem Artikel auch gesagt, dass es dass der ein oder andere Künstler auf Instrumentals von einem anderen Künstler ein Album oder Songs aufgenommen hat und es hat keiner geschnallt, weil für die Leute ist alles gleich klang. So.
Und wisst ihr, dass das eigentlich der schön harmonischste Moment gerade über Love and Hate in unserer gesamten Zeit ist, weil es nämlich zeigt, dass man vielleicht trotzdem sich, auch wenn man auf bestimmter Basis, die ihr hier schon oft genug angesprochen habt, die wir jetzt nicht nochmal groß und breit wiederholen müssen, der fehlenden Soul-Basis von Trap-Musik heute, aber vielleicht trotzdem, und dann sind wir bei deinem Hip-Hop-Baum, mit dem wir immer noch nicht angefangen haben, wir uns in ähnlichen Bereichen befinden für Trap-Musik heute der Neuzeit, wie es mit Boom-Bap in den 90ern gewesen ist.
Aber wir wollten jetzt doch noch den Hate rauslassen.
Ja, aber ist gar nicht so nötig, glaube ich.
Doch, 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 ich habe ja noch was.
Hast du was?
Ja, ich habe was. Das muss ich auf jeden Fall loswerden.
Okay.
Hast du noch was, Dan?
Ich habe Angst.
Nee, Angst musst du nicht haben. Aber ich bin ja...
Ja, ich war so auf Harmonie gerade, aber ich überlege, ob ich jetzt noch mehr Argumente...
Harmonie ist es. Ich hätte auch noch mal ein bisschen zwischengrätschen können.
Harmonie ist vorbei.
Ich lasse es jetzt.
Nein, ich hab ja gar
mach
nicht,
doch mal.
Ich habe ja gar nicht so viel dazu zu sagen.
Ich warte erst mal, was Bass sagt.
Weil ich habe ja mein eigenes Statement dazu und steckt da nicht drin. Ich habe da, ich weiß nicht, wie die große... Klar, bin ich schon lange in dem Biss oder in dieser Szene drin. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, meine Behauptung, auch wenn da auch jeder von jedem kopiert und Trend und Sound und alles hat sich auch immer wieder geholt und hat sich gespiegelt und wie jetzt im Trap und alle über diesen Trap rumhaten, über die Trap-Musik rumhaten und alles klingt gleich. Ich behaupte einfach, auch wenn vieles Mainstream war, der Boom-Bap-Sound unterscheidet sich in dem Sinne, weil dieser Artikel geht sehr in dieses Musikalische, dieses monetäre Geschichte, wie sich was wiederholt und warum und wieso, weshalb. Aber er war viel dichter an diesem Hip-Hop-Kern. Boom-Bap ist definitiv, wo für mich ist irgendwie weit weg auf einem, Trap findet für mich weit weg auf einem komischen Planeten statt, der irgendwie nicht in der Anziehungskraft von dem Hip-Hop-Planeten stattfindet. Und Boom-Bap war irgendwie der Kern des Hip-Hop-Planeten, war ein Teil. Auch wenn es natürlich auch ganz große Acts gab, die jetzt vielleicht gar nicht so, wo man dachte, die representen die Hip-Hop-Szene, haben sie vielleicht gar nicht gemacht. Aber irgendwie war der Boom-Bap-Sound, alles Golden Era sowieso, dieser Boom-Bap-Sound viel dichter dran. Und wenn man das nur in irgendwelchen Interviews, an Klamotten, so wie die sich gegeben haben, mit welchen Leuten die abhängen, wie sie represented wurden, da wurde die Szene, wurde diese Hip-Hop-Kultur, die Subkultur represented und nicht einfach nur doper Rap aus den 90ern. Und da muss mir mal einer sagen, wo die Subkultur, die Hip-Hop-Kultur an sich, der Kern der Hip-Hop-Kultur von den Trap-Jungs heutzutage, weil die Kultur ist ja nach wie vor da. Sie ist lebendiger als eh und je. Sie wird immer lebendiger. Mit jedem Jahr wird die Hip-Hop-Kultur in ihrer Urform immer lebendiger, aber sie wird von diesem Mainstream-Trap-Gedudel einfach nicht mehr so represented, weil in meinen Augen das Ego da viel sehr und dieses monetäre Gedankengut da viel mehr im Vordergrund steht als die Kultur an sich.
Und das ist halt der Punkt, wo ich das finde ich Quatsch, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass viele der Künstler, die damals bei UMTV Raps gesessen haben, die den Klamottenstil gefahren haben, der Hip-Hop war, damit eine größere Repräsentanz für Hip-Hop-Kultur
vom Äußeren waren, als es vielleicht heute ein Skinny Jeans Rapper mit bunten Haaren ist. Du willst was sagen?
Nur ganz kurz reingrätschen, das passt wunderbar rein. Auch in den 90s war es auch mainstreamig, real zu sein. Klingt ein bisschen bescheuert. Aber dieses ganze, ich repräsente die Elemente der Hip-Hop-Kultur, hast du in den 90s halt auch als Mainstream-Künstler gehabt, trotzdem.
Ja, aber ich glaube,
es war... Und das passt auch zu dem, was du sagst.
Aber ich würde, ja, sehe ich ganz genauso, aber ich würde einfach die These aufstellen, die wir nicht ganz belegen können, dass viel von dem aber auch Klischee war, weil wenn du mal ehrlich bist, guckst du dir...
Ich habe auch nicht gesagt, das ist alles
Hip-Hop-Shows, Hip-Hop-Shows an, über 30 Jahre, die du auf allen möglichen entweder Konzerten oder Festivals gesehen hast und wie jeder da immer die Hip-Hop-Keule schwingt, wenn er irgendwo in Europa ist und links und rechts und say ho und represent the DJs und dann wird doch mal, und das ist so ein Korsett, das jeder gleich benutzt, dass ich da auch ein bisschen die Glaubhaftigkeit manchmal fast anzweifeln möchte, sondern dass es schlichtweg darum geht, ey, du hast jetzt gerade wieder $15,000 damit verdient, dass du in Europa auf einer Bühne stehst und say ho und represent, respect the DJ und respect Big L, rest in peace, sind immer die gleichen Elemente gewesen. Und heute haben sich diese Arten vielleicht so ein kleines bisschen verändert. Ich kann ja auch verstehen, dass, und da bin ich ja dabei, dass sich das kulturell und vom Mindstate und sowas alles natürlich heute anders darstellt, gerade einer jungen Generation, die Little Yadis und Little Lanos und wie sie alle heißen, die natürlich nichts mehr damit zu tun haben, wie, keine Ahnung, vielleicht auch ein Method Man aufgewachsen ist in seinem Mindset, weil der viel näher an klassischer Hip-Hop-Kultur dran gewesen ist. Ich würde nur, das ist immer nicht dieses komplette, aber das haben wir auch schon mal gehört, absprechen wollen, und ich finde ehrlich gesagt, dass er dann da an diesem Punkt nicht Unrecht hat, dass wir nur 25 Jahre mehr auf der Uhr haben und das dazu führt, dass sich das, was Mainstream 96 war, was aus Hip-Hop gekommen ist, und das, was Mainstream 2019 war, ein kleines bisschen anders anfühlt.
Ich würde, wie gesagt, man kann da sehr lange drüber diskutieren, aber ich finde schon, dass das zwei verschiedene Punkte sind, wo in den 90ern viel, wie gesagt, ich will mich da nicht zu sehr wiederholen, mehr in Hip-Hop, wo für mich meine Definition, dass dieser Boom-Bap-Sound und wie man das Gefühl hat, dass die Leute die Kultur repräsenten, das ist eher das Representen allgemein der Hip-Hop, der Rap-Kultur aus dem Hip-Hop represented wird, und dieser moderne Trap-Sound oder der Trap-Sound, der jetzt läuft, dass dieser Hip-Hop da keine große Rolle spielt, sondern dass aus dieser Pop-Rap-Kultur, dass diese Pop-Rap-Kultur represented wird. Die repräsenten sich auch alle gegenseitig.
Ja, genau, das ist ja das, was ich meine, dass es früher einfach ein Ticken näher dran war und ey, ganz ehrlich, wahrscheinlich auch...
Also aber ist doch schade, dass wenn viele sagen, also das ist, da kann man ja auch sehr schnell über wen auch immer haten, dass der ein oder andere Journalist oder wie auch immer da auch gerne mal für das gerade biegen könnte oder ruhig mal auch eine Lanze für die Kultur an sich brechen könnte, weil er die Möglichkeiten hat, aber nein, er lässt sie alle machen. So, und dann wird das, vieles wird dann halt so missverstanden. Aber
ja,
jeder
wahrscheinlich
sein eigenes Glück ist Schmied. Aber ich, da hatten wir schon mal den
Clinch. Aber wahrscheinlich ja.
Da
gebe ich dir recht.
So, ich gebe immer so, natürlich könnten so Big Names in einem Independent, gibt man mehr Gas hier, KS-One muss mehr machen, soll doch die Fahne hochhalten. Und Migos halten ihre Pop-Rap-Fahne hoch, KS-One hält seine Boom-Bap, seine Hip-Hop-Kultur-Fahne hoch. Nein, warum? Da sind aber Leute dazwischen und die nennen sich Hip-Hop-Journalisten. Und die könnten ruhig mal eine Lanze für beide Seiten brechen, so wie ich es auch gerne
tue. Sagt der Hip-Hop-Journalist.
Ich habe mich jetzt nicht als dessen betitelt, aber ich bin vielleicht ein kleines Licht des Hip-Hop-Journalismus, aber in Deutsch, du Nico, in Deutschland als wirklich Big Name im Journalisten-Dschungel oder Falk oder so.
Ob ich jetzt schon wieder hier gleich einen verpasst kriege, ne? Merkst du das?
In meinen Augen sollte mehr passieren aus journalistischer Sicht, um der ganzen Kultur mehr Gewicht zu geben und nicht einfach nur den Pop-Rap irgendwie so in diesen Vordergrund pushen, sich selbst hineinpushen zu lassen.
Das stimmt, aber dafür sind wir ja zumindest da, mit
genau.
Urban Hate und mit unseren anderen Folgen, die wir
bei Backspin haben. Es ist übrigens sehr lustig, mir vorzuwerfen, dass ich, also ich keine Sorge, ich habe das jetzt nicht als Vorwurf verstanden.
Doch, kannst du wohl.
Aber nein, aber mir so klein verpassen wollen, in Form von die Hip-Hop-Journalisten und gerade du, Nico, ihr müsstet ja viel mehr dafür sorgen, dass solche Themen angesprochen werden. Während wir in einem Backspin-Format sitzen, das sich genau um solche Dinge kümmert.
Naja, aber dann zählen wir das durch, was wir machen, wie oft wir das machen, wie oft wir sowas machen und wie oft andere journalistische Hip-Hop-Inhalte irgendwie im Internet kursieren.
Ja, dann gebe ich dir.
Dafür ist es wesentlich zu wenig. So.
Ja, dann gebe ich dir jetzt mal eine Aufgabe und guck dir mal an, womit ich mich den Monat über beschäftige. Nimm mal den Januar, oder nimm mal vielleicht so November 2018, Dezember, nimm die Monate mal, guck's dir mal an, guck dir mal an, womit ich
mich beschäftigt habe, welche Themen ich bearbeitet habe, welches Spektrum von Hip-Hop oder von dem Ganzen sie beleuchtet haben. Und dann setzen wir das mal im Verhältnis zueinander. Und dann versuchen wir für 2019 da ein bisschen Besserung reinzukriegen. Ich bin da ja offen für Feedback.
Ich halte mich, ja halt mich ja schon immer zurück in meinen sozialen Medien, dich um so ein bisschen außen vor zu lassen.
Oh. Ja, ja, komm her. Möchtest du einen Keks?
Ja, ich möchte einen Keks. Gib mir mal einen Keks.
Also ich finde, wir sollten Nico mehr an der Wand sehen, wie er ein Piece malt, mehr an den DJ-Decks. Nee,
das muss auch nicht sein.
In der Booth.
Ganz ja, ehrlich, das will keiner sehen.
Aber die Szene möchte dich als DJ sehen.
Ja, du
bist doch ständig. DJ without the skills oder welches Subgenre des Genres war das?
Du
hast jetzt
schon mal gesagt, du sollst jeden DJ-Gig annehmen.
Mhm.
Du kriegst Minimum 1000, 2000 Gage am Abend. Und dann machen wir dir eine iTunes-Library fertig.
Also wir haben uns ja eigentlich eher lieb gehabt bei dem Thema, als uns wirklich. Nee, das war
ja,
schon
langweilig. Ich habe mich auch ein bisschen, hab gedacht, ja,
wir knallen noch irgendwas anderes.
Aber da muss man ja auch mal dazu sagen, dass wir, was die Vergangenheit angeht, auch schon eigentlich sehr viel in diese Richtung gesagt haben und daraus ja auch schon schöne Ideen entstanden sind, wie, und das haben wir, glaube ich, schon dreimal angedeutet und sowas alles, und ich komme einfach nicht dazu, mit dir das mal redaktionell auf den Punkt zu bringen. Ich habe übrigens noch jemanden mit einbezogen, mit dem ich es redaktionell noch ein bisschen stringenter machen will. Aber wir werden einmal ein kleines bisschen dieses für Neuzeit, Young Gun Kids vielleicht hängen gebliebene Bild von Hip-Hop-Kultur aufbröseln und dafür sorgen zu verstehen, warum es so jemandem wie Boogie Down Bass aka Thorsten eigentlich geht.
Mir geht es eigentlich nur ums Yin und Yang.
Genau.
Es geht mir nicht um mich, es geht mir um das Yin und Yang in der Kultur.
Genau. Und darum werden wir uns kümmern. Und jetzt haben wir es doch geschafft, über 20 Minuten diesem Thema zu widmen, ohne dass wir uns die Köpfe heiß gehalten haben. Ich habe euch beide immer noch genauso lieb wie vorher.
Und ich habe auch gar nicht so viel dazu gesagt.
Genau, du wolltest, mit der Faust in der Tasche. Deswegen hören wir uns aber noch einen Song an, oder ist die Sendung auch schon wieder zu Ende?
Ja, wir haben noch knapp 2 Minuten. Wir spielen noch schnell einen Song.
Was nehmen wir denn?
Apathy mit That Old Boom Bap. Haben wir auch schon ein paar Mal gespielt.
Echt? Sehr gut. Ich möchte an dieser Stelle.
Das ist, glaube ich, die Originalversion. Wir haben beim letzten Mal, wenn es mal gespielt haben, glaube ich, den Remix gespielt. Hau rein, das Ding.
Ja, okay. Es gibt dann, glaube ich, jetzt aber nur eine Minute, die davon hören, weil ich muss noch kurz was sagen.
Ja, erzähl.
Kurz aufkauen, Entschuldigung. Ihr habt da draußen die Möglichkeit, meine Redaktion hat sich sehr viel Mühe gemacht, all die Songs, die ihr aussucht, in unserer Playlist Love and Hate, die ihr bei den Streamingdiensten, ich glaube, bei Spotify geht es jetzt gerade los. Da sind sie alle hinterlegt. Da könnt ihr alle Songs euch nochmal anhören, die diese beiden Kollegen hier bei Love and Hate ausgesucht haben. Und jeden Song, den ihr jetzt neu aussucht, den wir finden, der dann bei Spotify und Co. zu finden ist, wird auch in dieser Playlist landen.
Da werden wir den nächsten Mal einen dicken Deeper und so richtig so
ich
aus
möchte,
den Crates suchen.
Und ich möchte an dieser Stelle jetzt von euch ganz viel Love für meine Redaktion einfordern. Vor allen Dingen alle von Kevin, der dafür gesorgt hat, dass diese Playlist erstellt wird.
Kevin, wir lieben dich. Aber nur, wenn wir auch mal wieder einen Clash haben.
Ja, genau, da keine Sorge, passiert. Habe ich schon alles fest geplant.
Sehr gut.
Danke euch da draußen, dass ihr dabei wart bei Love and Hate. Alle alten Folgen findet ihr auf backspin.de, alle neuen Folgen findet ihr auf backspin.de, genau wie alle anderen Podcast-Formate und Backspin-FM-Sendungen, denn auch Rocking with the B-Bass, 12 Finger Mix, all das könnt ihr euch anhören, dann könnt ihr noch musikalisch verstehen, worum es den beiden Jungs geht. Zieht euch das rein, schickt uns einfach eine Mail, wenn ihr was habt. dan@backspin.de, Boogie Down Bass, B-Bass ist das bei dir, ne?
Nee, ist auch noch gar nicht eingerichtet, ich bin da noch
doch,
so ein bisschen.
Doch, base@backspin.de
ja,
ist das,
so,
glaube ich.
Schick mal los.
Schickt rüber und schickt uns eure Meinung, wir freuen uns drauf. Und, wichtigste Sache, und dann ist diese Stunde auch vorbei, achtet auf The Thing.
Oh ja.
Es sind mittlerweile, glaube ich, schon 5 oder 6 Beats draußen. Wir sind auf Halbzeit, genau. Das heißt, bald geht's da weiter. Und dann werden wir auch nochmal drüber reden in 6 Wochen, wenn es soweit ist. Bis dahin, euch Jungs, Ghetto Faust. Danke Dan, danke Bass. Danke euch, bis bald. Backspin, Love and Hate.
Haut rein, ciao.